You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Das besetzte Haus, ein sozial-politisch-kulturelles Projekt auf dem ehemaligen Top-Funktionen-Gelände in Erfurt, ist seit diesem Herbst akut von der Räumung bedroht.
Und deswegen demonstrierten am Wochenende einmal mehr 1200 Menschen gegen die drohende Räumung des Projekts. Von Beginn an wurde die Demonstration massiv durch einen völlig überzogenen Polizeieinsatz behindert. Das berichteten teilnehmende Demonstranten. So wurde beispielsweise der gesamte Bahnhofsvorplatz mit Absperrgittern eingezäunt, sodass sich die Demonstrantinnen und Demonstranten am Ort der Auftaktkundgebung praktisch an einem riesigen Käfig wiederfanden. Alle Personen, die die Demonstration besuchen wollten, mussten umfangreiche Vorkontrollen, teilweise mit Personalienkontrolle, über sich ergehen lassen. Hintergrund des Protests sind gescheiterte Verhandlungen der Stadt Erfurt mit Besetzern des Geländes der ehemaligen Firma Topf und Söhne. Das ist jene Firma, die für die Herstellung von Krematorien während des Nationalsozialismus beauftragt war. Der neue Eigentümer der Industriebrache hatte den Besetzern eine Räumungsfrist gesetzt, die am Mittwoch abgelaufen war. Inzwischen stellte er ein neues Ultimatum bis zum 15. Februar. Seit 2001 leben rund 30 Menschen in Gebäuden oder Bauwagen auf dem Gelände. Sie organisieren regelmäßig Konzerte, Filmabende sowie Führungen zur Geschichte des Areals. Bis Ende 2010 sollen auf dem Gelände Büros und Wohnungen errichtet werden. Und wir bleiben bei einem besetzten Haus, allerdings einige tausend Kilometer östlicher. Während der Erstürmung eines besetzten Hauses durch die südkoreanische Polizei sind nämlich in Seoul mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. 4 protestierende Anwohner und ein Polizist wurden nach Berichten des südkoreanischen Fernsehens vermutlich Opfer eines Feuers, das auf dem Dach des mehrstöckigen Gebäudes von einem Brandsatz ausgelöst worden sei. Mindestens 17 Beteiligte auf beiden Seiten seien bei den Zusammenstößen verletzt worden. Etwa 40 Menschen hatten das Haus im zentralen Stadtteil Yongsan aus Protest gegen ein Sanierungsprojekt in der Gegend besetzt. Mehrere Beamte seien in einem Baucontainer per Kran auf das Dach des Hauses gehievt worden, um die Besetzer zu vertreiben. Das berichtete der Sender SBS. Präsident Lee Myung-bak ordnete eine Untersuchung an. Erst 2 Tage zuvor hatte Lee einen neuen Chef der Nationalen Sicherheitsbehörde ernannt. Der Vorgänger war wegen des harten Vorgehens der Polizei gegen die Teilnehmer öffentlicher Protestaktionen in die Kritik geraten. Der NPD-Vorsitzende Udo Vogt sowie 2 weitere Funktionäre müssen sich in Berlin wegen Volksverhetzung und Beleidigung vor Gericht verantworten. Eine entsprechende Anklage der Staatsanwaltschaft ist am Amtsgericht Berlin-Tiergarten zugelassen worden. In einem Terminplaner für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland sollen die Angeklagten den Nationalspieler Patrick Omovoyela auf rassistische Weise beleidigt haben. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung haben die Staatsanwaltschaften Augsburg und Ingolstadt Anklage wegen Volksverhetzung gegen mehrere NPD-Funktionäre erhoben. Auf Wahlplakaten der rechtsextremen Partei zur Landtagswahl waren Migranten verhöhnt worden. Die Plakate zeigten einen fliegenden Teppich, auf dem eine verschleierte Frau, ein Turbanträger und ein dunkelhäutiger Mann sitzen. Über der Zeichnung war die Parole »Guten Heimflug« zu lesen. Unbekannte zerstörten eine Gedenktafel für die ehemalige Synagoge in Teterow. Auf die Granittafel sei vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen worden, wobei sie in mehrere Teile zerbrach. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bei einem Fußballhallenturnier in Berlin sollen Anhänger des 1. FC Union Berlin wiederholt antisemitische und rassistische Gesänge angestimmt haben. Die Parolen richteten sich gegen den Fanblock von Tennis Borussia Berlin. Nach Angaben von Kevin Kühnert, dem Fanbeauftragten von Tennis Borussia, reagierten Vertreter des Berliner Fußballverbandes und anwesende Sicherheitskräfte auch nach Hinweisen nicht. Auch der Aufforderung des Hallensprechers, die Gesänge zu unterlassen, wurde nicht nachgekommen. Union-Fans sollen Parolen wie »Alle Juden sind Schweine« und »Asylanten« gerufen haben. Ein Union-Sprecher wies die Vorwürfe zurück. Hinter der Aufforderung des Hallensprechers, die Gesänge zu unterlassen, stecke eine klassische Verwechslung. Auch die Berliner Polizei erklärte, keine antisemitischen Zuschauerrufe gehört zu haben. Auf dem Berliner S-Bahnhof Blankenfelde kam es zu einem Angriff auf eine etwa 20-köpfige dänische Reisegruppe. Dabei wurde einem 24-jährigen Dänen von einem 17-jährigen Angreifer ein Faustschlag ins Gesicht versetzt. Nach Augenzeugenberichten zeigte ein weiterer Angreifer den Hitlergruß. Die Täter flüchteten anschließend, konnten jedoch von der Bundespolizei festgenommen werden. Gegen den 17-jährigen Angreifer wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wegen des Zeigens des Hitlergrußes nahm der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen auf. war es bislang vornehmlich ausgewiesenen Nazis vorbehalten, den Kulturkampf aufzunehmen, so entwickelte sich das popkulturelle Deutschland in den letzten Jahren so rasant, dass ihnen Sönke Wortmann, Mia, Heppner und Co. im Streit um eine nationale Identität den Rang ablaufen. Im Schatten der großen Erfolge deutscher Popkultur konstatiert so beispielsweise das NPD-Hausblatt Deutsche Stimme, dass von keinem nennenswerten Einfluss einer neuen Rechten oder der nationalen Opposition auf die Popkultur die Rede sein könnte. Stimmt, den braucht es auch nicht, denn deutsche Identität ist im kulturellen Gewand, das Besingen des kollektiven Wir ist über alle Sparten und Szenegrenzen hinweg hip und erfährt bislang ungekannten Zulauf. In diese Realität hinein erschien vor einigen Monaten das Buch Deutschlandwunder – Wunsch und Wahn in der postnarzisstischen Kultur. Herausgegeben wird es von der Gruppe Kit Kritik.
Gemeinsame eigentlich aller Beiträge oder der meisten Beiträge in dem Buch ist, dass wir eben nicht mehr den Fokus in erster Linie darauf legen wollen, dass die Nazis und die Kultur der Nazis den Mainstream bestimmt, als vielmehr zu gucken, was hat sich alles eigentlich an Nationalismus, Antisemitismus, Umgang mit der Vergangenheit bereits in der Mehrheitskultur durchgesetzt. Und wir tun das unter ganz besonderer Berücksichtigung der sogenannten dritten Generation der deutschen Tätergesellschaft und fragen halt, was machen eigentlich die Enkelinnen und Enkel, die größtenteils ihre Großeltern für Oppositionelle und Widerstandskämpfer gegen Nationalsozialismus halten und welche Geschichtsbilder werden dort halt eigentlich kreiert. Das Phänomen ist ja eigentlich, dass halt einerseits davon geredet wird, das Ganze wäre abgeschlossen und immer wieder diese Versuche gemacht werden. Jetzt wird aber endgültig mal der Schlussstrich gezogen und was weiß ich, die Leute sagen, es kommt in der Schule zu viel vor und sonst was alles. Und andererseits gibt es ja offensichtlich eine große Obsession mit genau dieser Zeit der deutschen Geschichte, wenn man ins Fernsehen guckt, wenn man sich die Filme anschaut oder eben auch solche Bereiche wie Popmusik oder Computerspiele, dann feiert der Nationalsozialismus seine Wiederkehr als großes Opferdrama. Und das bettet sich natürlich eben ein in eine Geschichtskultur, die heute eigentlich auch keine Lust mehr hat, über den Holocaust und über die Judenvernichtung zu reden, sondern stattdessen lieber über die deutschen Opfer spricht. Das aber, und das ist das Besondere, mit denselben Bildern, mit denselben, in denselben Formen wie vorher halt eben die Erinnerungskultur an den Holocaust gedacht hat.
Soweit Tobias Erbrecht von der Gruppe Kit Kritik, die das lesenswerte Buch Deutschlandwunder, Wunsch und Wahn in der postnarzisstischen Kultur vorgelegt hat. Der Filmwissenschaftler Tobias Ebrecht ist im Übrigen am heutigen Dienstag in Leipzig zu Gast. 19 Uhr wird er in der Galerie für zeitgenössische Kunst über den Umgang mit dem 9. November in der DDR und BRD referieren. Im Vordergrund der Veranstaltung steht eine wissenschaftliche Reflexion des visuellen Gedächtnisses zum 9. November 1938 mit einem eigenständigen Teil zur Reflexion in der DDR, was gerade für Leipzig und Halle interessant ist. Gezeigt wird weiterhin ein dokumentarischer Kurzfilm einer Jüdin aus der DDR, der noch 1938 entstanden ist und interessanterweise in der Sendung des Westfernsehens ausgestrahlt wurde. Ziel des Vortrags ist es, anhand von dokumentarischen Filmbeispielen auf die Geschichte des Umgangs mit dem 9. November in der BRD und in der DDR näher einzugehen. Das ab 19 Uhr in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig.